Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Warum gewisse Kameraobjektive radioaktiv und darum gefährlich werden, wenn sie kaputt gehen, das erklären wir heute im Espresso. Und Sie lernen den Mann und seinen Beruf kennen. Das Berufsporträt vom Gärtner. Der Hobbyfilmer und Hobbyfotograf Thomas Hägler hat ein Schnäppchen gemacht. Statt mehrere hundert Franken für ein neues Objektiv auszugeben, hat er zwei hochwertige, super verarbeitete Occasionsobjektive für je etwa 50 Franken gefunden. Ein guter Kauf eigentlich, aber die Sache hat einen Haken.
Jetzt habe ich tolle, alte, günstige Objektive, aber jetzt muss ich mit denen irgendwie aufpassen. Ich kann die nicht immer bei mir tragen. Oder ja, man hat mir sogar gesagt, ich dürfte die nicht einfach wegwerfen. Das sind radioaktive Sondermüll.
Kameraobjektive, die radioaktiv sind. Der Tobias Fischer jetzt über Gefahren, die Hintergründe und die unerfreuliche Erfahrung von einem Hobbyfilmer.
Filmen ist am Thomas Hägler sein neues Hobby. Für den hat er sich das erste Mal eine digitale Spiegelreflexkamera zugetan, die man zum Fotografieren und zum Filmen brauchen kann. Dann hat er noch Zubehör gebraucht.
Ich habe mich halt, wie ich das oft mache im Internet, so informiert, was ist gutes Material, wie schafft man es, gute Bilder zu machen. Und dann landet man irgendwann einmal halt bei alten Objektiven. Weil die sind sehr gut gebaut, machen schöne Bilder. Also man kann sich das vorstellen, wie jede Gitarre hat einen anderen Klang und so hat auch jedes Objektiv produziert ein anderes Bild. Und da gibt es ein paar Juwelen aus den 60er und 70er Jahren, die sehr schöne Bilder produzieren. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, dass die Objektive, die kosten einen Bruchteil von dem, was man für ein neues Objektiv zahlt.
Da hat der Thomas Hägler gemerkt, als er dann zwei passende Occasionsobjektive gefunden hat. Eins für 40 Franken im Fotogeschäft, das andere für 50 Franken übers Internet. Jetzt hat das Internet den Hobbyfilmer aber nicht nur zu günstigen und guten Objektiven aus den 60er und 70er Jahren geführt. Auf Seiten für Foti- und Filmfans hat er auch gelesen, dass viele Objektive aus dieser Zeit radioaktiv sind.
Natürlich sind die Diskussionen zum Teil endlos. Es hat viele Leute, die besorgt sind und finden dann, ja, wie schlimm ist denn das? Und in den Foren behaupten die meisten Leute, grundsätzlich ist es kein Problem. Also, eine Röntgenaufnahme machen ist schlimmer. Und dann gibt es andere, die wieder behaupten, ja, man muss schon ein bisschen aufpassen. Und also, schlussendlich habe ich einfach nie eine seriöse, klare Meinung gefunden, wie stark ist die Radioaktivität und wie stark muss man aufpassen.
Der Thomas Hägler wollte es aber genau wissen und ist drum mit seinen beiden Objektiven zum kantonalen Labor von Basel-Stadt. Gerade am Schalter hat es eine erste Messung gegeben und ein erstes Resultat. Die Objektive sind tatsächlich radioaktiv. Da hat der Thomas Hägler den doch überrascht. Noch grösser ist die Überraschung über die strahlenden Objektive, aber beim Experten gewesen, der die Messung im Kantonslabor gemacht hat, bei Markus Zehringer.
Das habe ich nicht gewusst, das hat mich schon ein bisschen überrascht. Ich habe aber dann im Internet relativ schnell so Foren gefunden, wo man das Thema diskutiert hat. Und ich habe dann gemerkt, dass so Objektive von verschiedensten Herstellern betroffen sind.
Auch der Markus Zehringer hat es als kantonaler Beauftragter für Radioaktivität natürlich genauer wissen. Er hat die beiden Objektive noch weiter untersucht. Dabei hat er festgestellt, dass es der Stoff Thorium ist, der da strahlt. Da kommt von daher, dass man Ende der 60er und Anfang 70er Jahre Thoriumdioxid gebraucht hat, zum Spezialgläser für Objektiv produzieren. Den Stoff hat man ins geschmolzene Glas gegeben und natürlich hat man Gründe dafür gehabt. Der Stefan Stankowski, Physikdozent an der Berner Fachhochschule zu Biel, erklärt.
Von den optischen Eigenschaften her wäre Thoriumdioxid eigentlich ideal für Linsen. Es hat einen höheren Brechungsindex, das heisst starke Brechkraft, es gibt sehr starke Linsen. Es ist sehr gut durchlässig, auch bis ins Infrarot hinein und auch bis ins Ultraviolett. Es hat eine geringe Dispersion, das heisst es gibt wenig Farbeffekte, also gerade das, was man für Linsenmaterial wette.
Aber eben, es ist radioaktiv und damit nicht da, wo man vor der Linse haben will, wenn man durch seine Kamera schaut. Wobei, Fotografieren und Filmen allein ist laut der Beurteilung vom kantonalen Labor zu Basel noch nicht das Problem. Da sei die Strahlenbelastung, Zitat, vernachlässigbar. Sie liege bei höchstens 5% vom zulässigen Grenzwert. Beim Fotografieren braucht es darum keine besondere Vorsichtsmassnahmen, sagt der Markus Zehringer. und holt zu einem grossen Aber aus.
Wenn es darum geht, so ein Objektiv zu entsorgen oder wenn so ein Objektiv zerbricht und es gar Staub gibt, dann ist das relativ gefährlich für den Mensch. Wenn der Staub nachher in die Lunge gelangt, kann man radioaktiv verstrahlt werden.
Angenommen, auf einer Bergwanderung geht das Objektiv auf einen Stein, die Linse geht kaputt, es gibt kleine Splitter und ein bisschen Glasstaub, dann wird es gefährlich.
Es ist einfach so, dass Alpha-Strahler in der Beziehung die gefährlichsten Strahler sind, wenn man sie inhaliert oder in den Körper aufnimmt. Es kann im schlimmsten Fall natürlich zu Folgeschäden kommen, wie Krebs.
Der Hobbyfilmer Thomas Hägler hat so erfahren, dass er mit seinen Objektiven aus den 60er und 70er Jahren muss vorsichtig umgehen muss. Dass es unter Umständen kann gefährlich werden, wenn die Linse verbrechen würde, und dass es verboten ist, die Objektive dann einmal über den Hauskehricht zu entsorgen. Solange er sie jetzt aber noch für seine Filme und Fotos braucht, schaut er auf jeden Fall, dass die alten Objektive nicht zu nahe bei Menschen sind.
Ich habe die sicher nicht neben dem Bett und irgendwie so. Aber also grundsätzlich habe ich die einfach in einem Wandschrank. Ich habe die nicht jetzt speziell in einem Stahlkasten oder so.
Und da ist völlig in der Ordnung, sagt der Strahlenschutzinspektor Reto Linder vom Bundesamt für Gesundheit. Auch er sagt über die radioaktiven Kameralinsen.
Wenn man die gewöhnlich braucht, so wie man eine Kamera braucht, ist fertig mit sehr gross.
Was aber, wenn jetzt jemand alte Objektive hat und unsicher ist? Der Reto Linder sagt.
Wenn vielleicht jemand eine grosse Menge hat, eine Sammlung hat und möchte wissen, ob sie radioaktive Linse haben, dann können Sie Kontakt aufnehmen mit dem Bundesamt für Gesundheit, mit der Abteilung Strahlenschutz. Und dann schauen wir, dass wir die Sachen mit Ihnen mal ausmessen können und dass Sie auch wissen, ob Sie solche haben und ob Sie gefährdet sein könnten.
Beratung und Messung sind gratis. Und wie unser Beispiel zeigt, machen zum Teil auch kantonale Labor solche Messungen. Auch wenn es um die Entsorgung von so strahlenden Objektiven und damit um radioaktiven Sonderabfall geht, ist man beim Bundesamt für Gesundheit an der richtigen Adresse. Auch für die Entsorgung muss man nichts zahlen.
Der Tobias Fischer über radioaktive Objektive aus den 60er, 70er Jahren und den Link zu der Abteilung Strahlenschutz vom Bundesamt für Gesundheit gibt's auf unserer Internetseite drs1.ch unter Espresso.
Espresso Berufsporträt. Auf Besuch am Arbeitsplatz.
Viele Menschen leben in Beziehungen, entweder mit anderen Menschen oder dann mit ihrem Tier. Und dann gibt es aber auch noch die Menschen, die eine ganz innige Beziehung zu Pflanzen haben. Mit solchen Menschen hat der Gärtner jeden Tag zu tun. Und er versucht, zusammen mit diesen Menschen herauszufinden, wie die Pflanzen am besten gedeihen. So ein Gärtner hat also einen speziellen engen Kontakt, nicht nur mit Pflanzen, sondern eben auch mit denen, die Pflanzen lieben. Das Berufsporträt von heute zum Gärtner Daniela Huwiler.
Sein Arbeitsplatz ist idyllisch. Orangenbäume und Zitronen, Azaleen und Olivenbäume in allen Grössen. Der Thomas Müller ist gelernter Gärtner, hat viele Jahre als Landschaftsgärtner gearbeitet und hat jetzt im Gartencenter Meier zu Dannrütti die sogenannte Südländerabteilung unter sich. Ein kleines Reich also mit südländischen und tropischen Pflanzen. Eine Abteilung aber auch, wo man in unseren Breitengrad noch nicht so kennt und wo er sich selber auch hat müssen spezialisieren. Viel zu lernen hat Thomas Müller aber schon in der Lehre gehabt. Ein Gärtner muss alle Namen von seinen Pflanzen auf Lateinisch lernen. Das sind 500 bis 800 Namen. Ein Trick gäbe es keinen, sagt der Gärtner Thomas Müller.
Lernen. Also ein Trick dazu gibt es eigentlich nicht Wahnsinns. Es ist einfach so, man steht wirklich vor den Pflanzen und tut den Namen eigentlich lernen. Oder? Wieder aufschreiben. Dann korrekt versuchen, natürlich auch zu schreiben, wie im Lateinischen, das ist nicht ganz immer so einfach. Lernen.
Während der dreijährigen Lehre kann man sich dann spezialisieren. Auf Topfpflanzen, Stauden, Baumschule oder als Landschaftsgärtner. Der Thomas Müller, der zuerst mit den Topfpflanzen angefangen hat, ist nachher Landschaftsgärtner geworden und hat sich jetzt eben zu einem Experten von den südländischen Pflanzen weitergebildet. Und dort, bei diesen sonnenverwöhnten Pflanzen, braucht es einen Haufen Wissen, zum Beispiel bei der Überwinterung. Alle dürfen im Winter nicht kälter als 1 Grad haben, die Olivenbäume brauchen sogar 1 bis 8 Grad und die tropischen Plumerias, die fühlen sich nur bei 10 bis 15 Grad wohl. Die gewisse Begeisterung und das Interesse für besondere Pflanzen, das ist sicher die wichtigste Voraussetzung für seinen Beruf. Aber nicht nur.
Bei den Topflänzler spielt es eigentlich nicht so eine Rolle, Mann oder Frau. Beide können auch die Pflanzen noch tragen. Bei den Landschaftern ist es schon mal körperlich bedingt, dass man gut bauen ist, dass man auch etwas mag lupfen. Im Gartencenter, also wenn man dort Lehre macht, da gibt es ja auch verschiedene Berufe, da ist eigentlich auch ein Fachwissen, wo man sich sehr, sehr gross muss aneignen, damit man ist ja immer, jeden ganzen Tag mit dem Kunden, am Kunden dran und sollte dort sehr, sehr viel wissen. In der Landschaft ist es so, dass man natürlich auch Fähigkeiten muss haben, etwas in die Hand nehmen, richtig in die Hand nehmen, dass man auch handwerklich begabt ist.
Es braucht also ein handwerkliches Geschick, gute körperliche Voraussetzungen und einen grünen Daumen. Aber genauso wichtig ist für einen Gärtner in einem Gartencenter eine gute Art im Kontakt mit den Kunden. Wie sich im Pavillon von Thomas Müller gerade zeigt.
Da muss ich jetzt schon umpflanzen.
Ja, tun Sie ihn besser erst nächste umpflanzen. In dieser Saison eigentlich nicht mehr umpflanzen. Idealpunkt ist eigentlich März, April für eine Olive. Wenn man sie nach dem Sommer macht, dann tut er nicht mehr richtig durchwurzeln.
Aber siehst du, das hat er nämlich das letzte Mal gesagt, von meinem Kleinen, gell?
Ja.
Damans sind treue und langjährige Kunden. Der Gärtner Müller kennt ihre Pflanzen bei ihnen daheim. Eigentlich wollen sie heute nur Efeu für ihr neues Board kaufen, bleiben aber bei einem kleinen Olivenbäumchen hängen. Südländische Pflanzen, die haben einfach einen besonderen Reiz. Aber eben, die meisten Leute suchen für eine bestimmte Ecke eine schöne Pflanze und überlegen nicht, was für diese Pflanze jetzt der richtige Ort wäre. Nicht allen Pflanzen ist es aber überall wohl.
Die Leute kommen, wählen Pflanzen, dann nachher haben sie das Gefühl, sie können sie überall irgendwo herstellen. Die haben dann das Gefühl, sie können die irgendwie näher die Hausmauer stellen. Das machen sie auch, wenn sie vielleicht jetzt irgendwo neben der Pflanze kaufen, die keine Beratung haben. Dann nehmen die heim, stellen die her und merken, ups. Dann gehört es über drei Ecken vielleicht, man könnte ja mal vielleicht einen Gärtner anrufen, ein Gartencenter, kommen dann vielleicht auf den Meier und beim Meier wird es dann zu mir durchgeleitet und dann müssen sie hören, die Schädlinge entstehen eigentlich, wie sie zu nahe als Hausmauer hergestellt sind. Und ich empfehle natürlich den Kunden weg, wirklich weg von der Hausmauer. Der Hausmauer ist so trocken, dass es einfach gerade Spinnmilben gibt.
Die meisten Pflanzen stehen also nach der Erfahrung von Thomas Müller an einem falschen Ort. Enttäuschungen gibt es auch nach dem Überwintern. Gut 1800 Pflanzen werden beim Gärtner überwintert und im Frühling erwartet dann die Kundschaft auch eine blühende, gesunde Pflanze. Zaubern können wir aber nicht, sagt der Spezialist für die Südländer.
Aber der Kunde hat natürlich auch immer das Gefühl, wenn er es einem Meier anvertraut, wenn die Pflanze rauskommt, sieht die aus wie... Wie aus dem Kaffee rauskommt, perfekt meistens. Wir können nur so gut sein, wie der Kunde daheim die Pflanze schaut.
Bei solchen Enttäuschungen muss man also immer wieder Wege finden, um den Kunden zufriedenzustellen. Und manchmal braucht es dann auch ein direktes Wort.
Also ich musste lernen, mit den Kunden sehr direkt in diesem Business zu sein. Weil in der Überwinterung alles, was man ein bisschen rundherum redet, da ist der Kunde auch nicht am Schluss hinein zufrieden.
Damit der Kunde also am Schluss mit dem Gärtner zufrieden ist, braucht es eine direkte, aber auch diplomatische Art. Das sind ganz wichtige Eigenschaften von einem Gärtner im Gartencenter. Und wenn im Frühling der Laden brummt und die Leute in die Gartencenter stürmen, so gibt es im Winter dann wieder ein bisschen mehr Luft. Luft, um im Ausland wieder auf neue exotische Pflanzen zu stossen und sie zu fotografieren. Eben. Der Gärtner, der lehrt nie aus.
Das Berufsporträt von Thomas Müller. Er, der Gärtner, der Landschaftsgärtner gemacht hat, Daniela Huwiler. Der Lohn, vielleicht interessiert Sie das noch. Übrigens, von so einem Gärtner, der liegt nach der Lehre bei rund etwa 3700 Franken, heisst es beim Verband der Gärtner Jardin Suisse. Am nächsten Donnerstag gibt es bei DRS1 einen weiteren Zukunftstag.
Schweiz im Jahr 2030.
Wie wichtig ist der Glaube heutzutage im Vergleich zu früher?
Gibt es bald nur ein Altersheim?
Können Ausländer in 20 Jahren abstimmen?
DRS1 sucht Antworten. Wir sind an 10 Thementagen live in verschiedenen Orten.
Willkommen in der Diskussion über Zukunft. Wir reden mit Fachleuten und vor allem mit Ihnen.
Mit DRS1 in Zukunft.
Und das Mal am nächsten Donnerstag diskutieren wir über das Schweizer Brauchtum. Wir fragen zum Beispiel, wie wird das Brauchtum gepflegt und warum sind Brüche und Traditionen so wichtig. Und bei mir im Studio ist jetzt Crispin Zimmermann, weil wir für das Espresso vom nächsten Donnerstag für den Thementag gerne eben die Meinung von unseren Hörerinnen und Hörern hätten.
Ja, und zwar setzt Espresso dem Zukunftstag den Fokus auf Schweizer Traditionsmarken. Uns nimmt darum Wunder, welche Marken für sie die Heimat Schweiz verkörpern, welche Namen sie mit Traditionen verbinden und welche Marken, welche Namen für sie eben typisch schweizerisch ist.
Da kommt mir Toko in Sinn, der wächst. Der ist jetzt aber gerade eben verkauft worden auf Norwegen. Das hat mit dem nichts mehr zu tun. Das könnte man nicht mehr nennen. Muss man sich, Crispin Zimmermann, so auf eine bestimmte Marke festlegen?
Nein, man darf auch 3 oder 5 Marken aufzählen oder eben auch Sachen, die einem einfach wirklich erinnern. Das ist jetzt völlig sekundär, ist jetzt das verkauft oder gehört jetzt das noch der Schweiz oder nicht. Wir wollen einfach die Namen und die Marken ein bisschen registrieren. Schön wäre, wenn man auch zu so einem Namen könnte erzählen, wieso einem dann das persönlich dermassen an die Schweiz erinnert, wieso einem da die Werte irgendwie im Kopf wieder raufkommen und das Ganze verkörpern. Die Resultate von dieser kleinen Umfrage sind dann Teil von der Espresso-Sendung am nächsten Donnerstag.
Also nochmal, welche Marken sind für Sie typisch schweizerisch und vor allem natürlich warum? Schreiben Sie uns ein Mail. Die Adresse ist espresso@drs1.ch, espresso@drs1.ch oder sagen Sie es uns am Espresso-Hörertelefon, der Crispin Zimmermann geht gerade abnehmen. 0848 434 434, nochmal die Nummer 0848 434 434, oder eben per Mail funktioniert es auch, espresso@drs1.ch.
Espresso.
Und das ist die Ausgabe vom Freitag, 13. August gewesen. Via Internet können Sie die Sendung von heute natürlich nochmal hören oder auch als Podcast abladen. Ab der 9:30 ist alles parat, drs1.ch, und dann einfach Espresso anklicken.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.